Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast des Kaiser Friedrich Museumsvereins. Willkommen bei den alten Meistern. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit etwas Ungewöhnlichem, nämlich normalerweise, Sie kennen es ja, beschäftigen wir uns mit einem alten Meister, einer alten Meisterin oder einer ganzen Epoche. Dieses Mal geht es um ein Werk, genauer gesagt nicht mal um ein Werk, sondern um den Teil eines Werkes, und zwar um den Monforte-Altar von Hugo van der Goes. Was das gleich auf sich hat, werden Sie gleich erfahren. Ich habe mir nämlich Bertram Lorenz eingeladen. Grüß dich, Bertram.
Hallo, hallo.
Wir beschäftigen uns nämlich mit der Anstückung oder Ergänzung, wie man es auch immer nennen mag, am Monforte-Altar. Du hast nämlich den mittleren Aufsatz auf dem Altarbild gemalt. Darum wird es gleich gehen. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, habe ich erst noch mal ein paar Fragen an dich. Holz oder Gips?
Holz. Wobei Gips auf Holz ist auch mit je. Es ist schwierig. Ich würde sagen Holz.
Infrarot, Reflektographie oder Röntgenuntersuchung?
Infrarot finde ich spannender tatsächlich. Okay.
Gehst du lieber allein ins Museum oder im Begleiter?
Es kommt tatsächlich darauf an. Also ich glaube, meine amüsantesten und einprägsamsten Museumsbesuche hatte ich mit Freunden gehabt, wo man sich die Bälle zuschmeißen kann und Sachen entdeckt, die man sonst nicht entdecken hätte. Und
Pinsel oder Skalpell?
Ha, auch eine gute Frage. Beides hat seine Vorteile. Skalpell bedeutet, dass man irgendwelche Übermalungen in der Regel abnimmt und was Neues entdeckt. Mhm. Und Pinsel bedeutet in der Regel, man hat was Kaputtes vor sich, versucht es zu schließen und wieder sichtbar zu machen, wie es ursprünglich mal war. Also im Prinzip das eine ist das Aufdecken, das andere ist das Zudecken, wenn man so will. Ich finde Pinsel spannender, um ehrlich zu sein.
Du bist hier Rahmenbauer an der Gemäldegalerie und in diesem Bereich tätig. Deswegen natürlich die ganz profane Frage, wie kommst du dazu, dass du jetzt diese Ergänzung des Monforte-Altars gemalt hast?
Ich bin sowohl Vergolder und Fassmalermeister, also eine Handwerksausbildung, als dann auch, danach habe ich noch Restaurierung studiert in Dresden. Also ich bin auch Restaurator für gefasste Holzobjekte, für Tafelgemälde und also tatsächlich auch Gemälde. Hier in der Gemäldegalerie sind ja 2/3 etwa auf Holz gemalt. Ich habe hier im Haus, glaube ich, das erste, was ich hier gemacht habe, das war auch schon während des Studiums, war es nicht gefragt worden, ob ich für das auch im Kaiser Friedrich Museumsverein finanzierte für das Kinderreich, also für diesen didaktischen Raum hier in der Gemäldegalerie, wo eine niederländische Malerwerkstatt nachgestellt ist. Und für diesen Raum, da habe ich praktisch die Bilder, die da drin sind, gemalt. Mit Rekonstruktionen und so weiter beschäftige ich mich doch eigentlich durchweg immer. Und
jetzt überhaupt, man kann unglaublich viel zum Monforte-Altar erzählen. Alleine die Geschichte, wie der aus Spanien oder wie er überhaupt nach Spanien gekommen ist, wie er dann von Spanien nach Deutschland gekommen ist und in der Sammlung der Gemäldegalerie gelandet ist, darüber kann man wahrscheinlich extra Podcast-Folgen machen.
Ja, sehr spannend.
Mehrere dazu, aber es geht um etwas ganz Spezielles ja heute, wie wir schon drüber gesprochen haben, um diese Ergänzung. Jetzt ist es erstmal so, das Bild wurde von Wilhelm Bode angeguckt, als es nach Berlin kam, und es wurde unter dem Rahmen entdeckt, dass es da eine Fortsetzung gibt. Ich glaube, man hat es auch schon immer gesehen, weil er die Engelsgewänder, die da waren, ja aus dem ursprünglichen Rahmen ja, glaube ich, auch herausgeguckt haben könnten oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht genau.
Nee, also tatsächlich, man muss sich das ja vorstellen, diesen Altar, der hatte ursprünglich eine Form wie so ein umgedrehtes T. Und dieser dann nach oben ragende Teil, der ist praktisch bündig abgeschnitten worden, dass es ein Querformat gab. Mhm. Aber man konnte die alleroberste Rahmenleiste konnte man nutzen und hat die dann praktisch auf diesen Stummel der Holztafel, die ja bündig mit dem Rahmen abschloss, darauf genagelt. Und die Leisten sind etwa 10 cm breit. Also sie haben fast alles von diesen Engelsgewändern abgedeckt. Nur beim Violetten guckte so ein kleiner Zipfel raus und den hat man wegretuschiert. Also als es hier ankam, hat man von den Engelsgewändern nichts gesehen. Man hat aber diese Fugen, die so mitten im oberen Rahmenschenkel waren und auch noch so 45-Grad-Winkel hatten, die hat man natürlich gesehen. Und deswegen war ziemlich von Anfang an klar, da oben ist irgendwas. Und das war auch eine der ersten Aktionen hier im Haus, dass man das dann abgemacht hat und runtergeguckt hat und feststellt, wow, da unten ist noch wunderbar erhaltene Malerei. Die ist wirklich beeindruckend gut erhalten, weil die Hälfte seiner Lebenszeit war praktisch dieser obere Teil des Altars dann abgedeckt und die Farbe darunter, 250 Jahre Pause, hat ganz anders gealtert als die restliche Farbe. Es gibt da kaum dieses schüsselartige Krakelé. Wenn man so eine Oberfläche sieht, auf einem Altmeistergemälde würde der erste Reflex sofort sein, ah, da stimmt doch was nicht. Ja, war halt einfach geschützt die ganze Zeit. Und da oben per Photoshop eine Visualisierung zu machen, wo dann schon klar war, wow, die Wirkung war so unfassbar anders, wenn dann oben dieser blaue Himmel kommt und man sich optisch nach oben einfach dieses ganze Bild vergrößert vorstellt. Links und rechts fehlen ja eigentlich noch diese anderen Quadrate, aber allein durch dieses mittlere Stück verlängert sich das zu so einem ganz grazilen, eleganten Hochformat. Eigentlich die ganzen Figuren sind dann nicht mehr so gedrängt in diesem Querformat, stoßen sich die Köpfe nicht mehr oben an. Ja, das war ein völlig anderes Bild auf einmal, wo dann klar war, okay, wir würden gerne in der Ausstellung diese Photoshop-Variante oben zeigen. Und das war dann so der Moment, also Stefan Kempert und ich, wir haben ja öfter irgendwelche Besprechungen, auch wenn es um Neurahmung geht. Und da ist immer die Frage, wie schafft man es, diese Bilder in ihrer Wirkung zu heben und besser logischer und authentischer zu bekommen. Also durch so einen Rahmen verändert man die Wirkung von Bildern ja auch unfassbar. Und im Prinzip ist diese Ergänzung oben wie eine Neurahmung für ein Bild. Man verändert die äußeren Anstückungen, wenn man so möchte, verändert man so, dass das Gesamtwerk besser funktioniert. Und mit meiner maltechnischen Vergangenheit war es dann, dass ich dann da doch rumschlich und meinte, Photoshop-Visualisierung ist schön, aber ich würde es doch gerne mal gemalt sehen. Und dann hieß es, okay, dann probieren wir das jetzt mal. Probier es doch mal. Guck mal, wie weit du kommst. Wenn es nicht klappt, dann hängen wir immer noch die digitale Variante drüber. Wir haben praktisch bis 5:12 Zeit, uns zu entscheiden, was besser funktioniert. Und dann, großes Kompliment ans Haus, dass man sich auf dieses Wagnis eingelassen hat.
Dass es so durchweg positiv aufgenommen wurde, weil es ist ja schon ein Wagnis an ein Bild aus dem 15. Jahrhundert, also quasi 500 Jahre später, um es mal ein bisschen platter zu sagen, eine Anstückung oder etwas zu ergänzen. Was man aber dazu sagen muss an der Stelle, man wusste ja sehr viel, wie das ausgesehen haben könnte, was oben dran war. Das ist ja keine Spekulation, die du jetzt da entworfen hast.
Ja, also erster Teil der Frage, ich habe durchaus erwartet, dass es ein bisschen kontroverser sein, das Urteil des Allgemeinen ausfallen würde, weil in der Restaurierung geht man mit solchen Rekonstruktionen doch. Also das ist ein heißes Eisen, das macht man nach Möglichkeit nicht. Und wenn dann nur sehr, sehr gut begründet. Und das ließ sich dort sehr gut begründen, weil temporär für eine Ausstellung und Erkenntnisgewinn für alle Besucher und glücklicherweise auch Genussgewinn. Zum zweiten Teil der Frage. Ja, also die Vorlagen, die es gab, waren zum Glück auch relativ günstig. Es gibt zwei relativ frühe Zeichnungen. Eine direkt nach dem Original entstanden von einem unbekannten Maler. Zeichnung, die auch anlässlich der Ausstellung erstmals wieder entdeckt wurde und in die Zusammenhang gebracht wurde. Und die ist tatsächlich ziemlich spannend und noch sehr detailreich. Und dann gibt es eine tolle zweite, die ist dann schon um 1510 ungefähr entstanden, ist von niemand Geringeren als Hans Holbein dem Älteren. Der hat es dann aber schon überarbeitet und genutzt für eigentlich einen eigenen Entwurf für eine Außenseite von Flügelaltar als Versailles-Malerei. Das ist dann schon ein bisschen überarbeitet, auch wenn es sehr, sehr präzise wirkt. Anschließend habe ich dann nochmal eine Digitalrekonstruktion gemacht und alles an Van der Hoes, was irgendwie ähnlichen Faltenwurf, ähnliche Flügel hatte, zusammengesetzt und da drüber gelegt und eine Digitalrekonstruktion gemacht, die ich dann abmalen konnte. Das war so der erste große Schritt dann auf diesem Weg.
Du bedienst dich ja auch aus anderen Hugo Van der Hoes Bildern, um zum Beispiel die Engelsgesichter
gnadenlos
zu nehmen. Du malst aber nicht ja genauso, wie der alte Meister gemalt hat, sondern du hast eigene Techniken eingesetzt.
Ja, also das Ganze sollte für die Ausstellung geschaffen. Tatsächlich, also wir haben es auch didaktische Rekonstruktion genannt. Also es ging jetzt nicht darum, die Maltechnik eins zu eins nachzustellen, auch wenn wir aufgrund der Restaurierungen hier im Haus von dem Montfort-Altar und auch von der Ankunft der Hirten ziemlich genaue Vorstellungen davon haben, wie der Schichtenaufbau dort aussah und auch über die Bindemittel Bescheid wissen. Und das war für mich natürlich auch sehr hilfreich und ich habe mich da auch ein bisschen grob dran orientiert, aber nur soweit es mich eben nicht behindert hat, weil klar war, die Ausstellung beginnt bald, es muss schnell fertig werden. Und dem habe ich dann natürlich sehr, sehr viel untergeordnet. Ich habe mit Bleiweiß gearbeitet, das hat den angenehmen Vorteil, es ist heute verboten, ist kein Vorteil, aber der Vorteil ist, es trocknet sehr, sehr schnell, es ist halt giftig, aber es trocknet sehr, sehr schnell und ich habe meine Malerei im Prinzip dahingehend ausgerichtet, dass immer irgendwelche sikkativierenden entweder Farben in meinen Farbmischungen drin sind oder dann nochmal sikkative als Malmittel dazugegeben ist, also dass es schnell trocknet. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Mhm. Im Groben folgt es natürlich der Maltechnik von Van der Hoes. Aber ich habe dann zum Beispiel kein Azurit genommen und auch kein Ultramarin, was beides davor auftaucht. Auch Smalte, also drei verschiedene Blaupigmente zum Beispiel verwendet, was recht ungewöhnlich ist. Also da muss auch bei diesem frühen Werk schon sehr, sehr gut bezahlt geworden sein. Sondern ich habe dann in Kobaltblau genommen, zum Beispiel. Das waren so Kompromisse, trocknet auch schön schnell und hat einen ähnlichen Farbton wie es Malte. So. Aber ja. Ja, also ich bin nicht ganz in der Technik dicht dran, aber doch ziemlich. Also es gibt dann so manche Stellen, wo man, wenn man sich so lange mit so einem Werk beschäftigt, mitkriegt, okay, so und so hat das gemacht. Wenn man dann zum Beispiel Ockeruntermalungen an manchen Stellen entdeckt und sieht, ah, Van der Hoes hat der Stelle vergessen, seine eigene farbige Unterlegung noch richtig überzumalen. Da gibt es dann so ein paar kleine Spalte in einem Bretterzaun, wo man durchgucken müsste eigentlich und dahinter Figuren oder zumindest deren Beine sehen müsste, aber da sind keine Beine und stattdessen ist eine monochrome, ockrige Fläche und dann wird klar, okay, das ist also im Prinzip die erste flächige Farbanlage, die es dann auch unter der Architektur gegeben haben muss und so weiter. Und das sind dann so Momente, wo man denkt, ah, okay, so funktionieren dann optische Farbmischungen. Das habe ich natürlich gemacht, weil man sonst gar nicht rankommt. Und auch so ist natürlich vieles von der Rekonstruktion ein Kompromiss, nicht nur ein zeitlicher, sondern auch einer, dass man nicht so sehr auffällig wird, würde ich mal sagen. Also das ganze Ziel war wirklich, sich demütig zurückzunehmen, dass nicht diese Rekonstruktion wichtig ist, sondern dass die sich ganz, ganz stark zurücknimmt und unscheinbar ist, also so eine Spur unscheinbarer als das Original, dass man also nicht auf diese Ergänzung zuerst guckt, sondern eben in den Originalfarben von Van der Hoes schwelgen kann und man sieht, okay, da oben geht's also weiter, aber nicht anfängt, über irgendwelche raffinierten Spiegelungen oder Reflexschatten da oben sich zu freuen oder zu ärgern, wie auch immer.
Also keine Aufmerksamkeit fürs Auge anzubieten, im Sinne von, es lockt mich jetzt bewusster nach oben zu gucken, sondern man soll schon, es soll einfach den Gesamteindruck des Werks von Van der Hoes nochmal steigern.
Genau, es ging darum, im Prinzip Van der Hoes zu stützen und wenn man so möchte, diese originale Komposition wieder sichtbar zu machen und das Bild zu stärken und nicht abzulenken. Und das war auch einer der Gründe, warum jetzt, glaube ich, diese Rekonstruktion bleiben darf, weil ja, wir haben am Anfang überlegt, ob wir das dann sichtbar machen. Dass es auf den ersten Blick zu erkennen ist, dass da oben ist eine Rekonstruktion. Und dann haben wir überlegt, okay, man könnte das Ganze natürlich verfremden. Diese Photoshop-Variante ist ja allein über dieses Medium schon eine Verfremdung gewesen. Das wäre sehr stark aufgefallen. Und dann haben wir überlegt, man könnte es natürlich auch irgendwie ausgrauen oder mattieren oder eine Strichelage drüber machen. Oder also lauter so eine Sachen haben wir überlegt und haben das eigentlich immer mehr verworfen, jedes Mal wieder verworfen. Einer kam mit der, die Argumente, nee, es geht leider auch nicht, ah, stimmt. Und zum Schluss blieb dann eigentlich nur übrig, sich so dicht wie möglich zu nähern und dann, ich sag mal, ein bisschen, ja, doch, also so eine Mühe zurückhaltender zu sein, was so wahrscheinlich die Schärfen und die Genauigkeit angeht, aber wirklich nur wenig. Weil alles andere hätte bewirkt, man guckt dann da hoch und denkt, so, oh, das ist doch was anders. Ja. Also vom Stil, vom Duktus, von der Mattigkeit. Und jedes Mal, wenn man hochgeguckt hätte und gesagt, ah, das ist doch was anders, hätte man nicht mehr runtergeguckt und den Van der Hoes nicht mehr gesehen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, kontraproduktiv gewesen. Und im schlimmsten Fall hätte man es jetzt stilistisch auch noch verfremdet, wäre wahrscheinlich der Reflex der Besucher nicht gewesen, oh, da oben ist eine Ergänzung, die ist aber toll verfremdet. Der Reflex wäre wahrscheinlich gewesen, wenn man hochguckt und sagt so, oh.
Hätte man besser machen können.
Ja. Schade, dass sich nicht jemand geholt hat, der es kann.
Ja, genau. Ja, aber man sieht ja auch eine deutliche Fuge ja zwischen dem Originalbild und deiner Ergänzung dann an dieser Stelle, sodass das ja auch für jeden sofort ersichtlich ist, wo der Hugo aufhört und der Bertram beginnt.
Ja, und es wird auch noch, genau, das und es gibt auch noch eine Legende an der Wand, die das dann zeigen wird. Und
gab es denn etwas, wo du besonders stolz bist, wenn du jetzt da das anguckst, wo du sagst, so, das ist mir richtig gut geworden?
Also ich glaube, ich bin da wirklich recht demütig. Also ich freue mich, dass es das in die Ausstellung geschafft hat und umso mehr, dass es auch noch in die Dauerausstellung schaffen soll. Ich freue mich sehr, dass die Farbtöne stimmen. Ich glaube, dass die alle Farben so abgestimmt funktionieren wird, ist bei einer Photoshop-Rekonstruktion sehr, sehr schwierig, wenn man es ausdrucken möchte. Ich würde viele Sachen noch ändern, wenn ich das nochmal machen würde. Andererseits ist es das Maximum, was in der Zeit möglich war. Und dann ist auch gut. Also irgendwann ist dann das war so, dass ich sehr, sehr gut damit abschließen konnte und sagen konnte, okay, das war jetzt das Beste, was möglich ist. Da ist es, jetzt soll damit passieren, was damit passieren will. Also ich konnte damit super gut abschließen. Ich würde wahrscheinlich die eine oder andere Falte nochmal ein bisschen umdrehen oder plastischer machen oder ähnliches, aber ja.
Der gute Künstler ist ja nie zufrieden mit seinem Werk.
Oh, als Restaurator, vielen Dank als Künstler. Das schmeichelt dem Restaurator zum Opfer fallen. Ja, also ich bin ganz froh, dass ich mich da so habe einfühlen dürfen und so viel Zeit mit dem Original Van der Hoes auch verbringen dürfen und mich da so mit intensiv beschäftigen können. durfte, auch noch von einer ganz anderen Seite. Als Restaurator ist es ja so eines der großen Privilegien, dass man dicht an die Originale rankommt und auch über eine lange Zeit sich mit denen sehr intensiv beschäftigen kann. Aber das ist dann meistens aus einem anderen Gesichtspunkt heraus. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie und wie hat das gemacht? Und als Restaurator fragt man sich das eigentlich so an dritter Stelle erst. Dann fragt man sich, wohin, warum ist kaputt und was mache ich jetzt? Und das sind dann ja so andere, viel neuzeitlichere Fragestellungen. Und wenn man sich so einer Rekonstruktion oder Ergänzung widmet, dann hat man immer so das Gefühl, der Geist von Hugo kommt irgendwann überein. Und das ist doch mal ein ganz anderes, beglückendes Gefühl, wenn man so das Gefühl hat, jetzt verstehe ich das. Mhm. Auch so feststellt, okay, das waren also so die Momente oder die Sachen, die er nicht beherrscht hat. Wenn man so das Gefühl hat, man versteht ihn in seinen Gedankengängen. Wenn man versucht, große Formen und Kompositionen nachzuvollziehen und feststellt, okay, also Konstruktionen, also perspektivische Konstruktionen, das war einfach in der Zeit nicht drin und das konnte er auch nicht. Er hat so was Ähnliches gemacht, aber im Prinzip ist eine recht raffinierte, ja, so eine Erfahrungsperspektive, wo er dann an den entsprechenden Stellen dann so Ablenkungssachen hinsetzt, dass man auch ja nicht die komplizierten Sachen so bewusst wahrnimmt. Und das fällt einem natürlich erst richtig auf, diese problematischen Stellen, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Also fast alle dieser späteren Kopien, man sieht immer, worüber die stolpern, nämlich genau über diese problematischen Stellen. Und die galt es dann auch zu rekonstruieren. Und dann war es natürlich toll zu sehen, okay, man kann sich also, was Simon Vorteil hat, zum Beispiel, wenn es um diesen großen Bogen ging, um was habe ich da versucht zu rekonstruieren, wie es mit Untersichten ist und wie sich da irgendwas verkürzt. Also irre, wie man anders auch anders hätte machen können. Und dann irgendwann ist alles immer komisch und fremd aus. Ne? Und irgendwann fiel mir auf, okay, es gibt, also einen kleinen Bogen gibt es hinten in diesem Bild auch schon eigentlich direkt darunter. Also sprich, die Perspektive stimmt im Prinzip auch. Der ist anders gemauert, aber den einfach ins Gigantische groß gezogen und dort ein reliefiertes Portal reingelegt und voilà, das war's dann. Aber da waren einige Irrungen und Wirrungen vorher doch dran, bis man da landete. Und das sind dann so Momente, wenn man dann so feststellt, ah, okay, so hat er gedacht und dann, wie gesagt, dann versteht man ihn nochmal ganz, ganz anders und das macht Spaß. Also das ist dann so ein Eintauchen in eine ganz andere Art und Weise in so ein Bild.
Lieber Bertram, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank dir.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch mehr wissen wollen über die Gemäldegalerie oder über die Freunde, über den Kaiser Friedrich Museumsverein in diesem Fall, dann treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Besuchen Sie uns auf Instagram oder kommen Sie einfach im Museum vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.